Er streckte den rechten Arm vor und schlug mit der Hand auf und ab. »Wer ausgelacht wird, ist der Dumme. Systematisch ausgelacht, egal was ich sage. Sie werden lachen, Sie werden sagen, die Witzfigur, der möchte gern Skanderbeg.« Und wieder schlug er mit der flachen Hand auf und ab. »Was sagen die Leute? Was sagen Sie? Was reden Sie? Was twittern Sie? Dass ich Albanien ins Mittelalter führen will? Dass ich durchgeknallt bin und glaube, ein Fürst zu sein? Nein, ich will es nicht wissen. Wie Skanderbeg ein Fürst aus dem Geschlecht der Kastrioti? Kastrioti heißen heute die albanischen Tankstellen. Haha!« Er brüllte. Hahaha! Und immer wieder und immer schneller schlug er mit der flachen Hand auf und ab. Das war es. Er peppelte einen imaginären Ball. Seine Körpersprache signalisierte ihm, »Du brauchst den Ball, nimm den Ball!« Er stutzte, nahm den Basketball vom Sideboard und verschwand hinunter in den Hof. Auch Vater ging hinaus. Ismail und Mercedes blieben zurück und so standen sie schließlich am offenen Fenster und schauten dem Chef beim Spielen zu, hinter ihren Rücken der Helm. Kurz hatte Mercedes den Eindruck, dass der Helm tickte wie eine Bombe. Nein, es waren die Schläge des Basketballs. »Was wirst du ihm raten?« fragte Mercedes. Ismailani hob die Schultern, ließ sie fallen. Er wusste nicht einmal, ob er überhaupt noch Interesse daran hatte, einen Rat zu geben. Was heißt Interesse? Lust, Kompetenz, vor allem Gefühl, das Gefühl, dass es einen Sinn hatte. Ismailani wusste, dass er selbst genug Dummheiten in seinem Leben gemacht hatte. Er hatte völlig sinnlose Konflikte ausgefochten, nur aus blödem Ressentiment, diktiert von seinem Hass auf die Glücklichen, denen die Chancen auf einem Silbertablett serviert worden waren. Sie mussten nichts erkämpfen, sie mussten ihre Chancen nicht einmal nutzen, denn ihre Chancen warfen von selbst Nutzen auf sie ab. Ja, er hatte Hass empfunden auf all jene, die auf den Gräbern der betrogenen Generationen tanzten und Champagner tranken, auf Leichenbergen aufstiegen zu den Spitzen der Gesellschaft, unterstützt und gesichert von einer Seilschaft, die er, das Waisenkind, nicht hatte. Familie. Sein politisches Engagement war lange Zeit angetrieben von dieser Energie, dem glühenden Hass auf Familien. Das war verrückt, tollkühn in einem Land, in dem Familien alles ersetzten, was Ismail politisch erträumte. Sozialstaat, Karrierechancen, Rechtszustand, unabhängige Justiz. Als dann der Chef auf die politische Bühne sprang und zu dribbeln begann, hatte Ismail gedacht, das sei nun die Chance für einen wie ihn. Die glühende Energie seiner Ressentiments hatte ihn weit getragen. Es gab Journalisten, die nannten ihn nun den Palastsprecher. Aber war es wirklich das, was er hatte erreichen wollen, schön zu reden, was ohne seine Beteiligung entschieden worden war, selbst schmutzige Deals und windige Kompromisse, kein Angreifer mehr zu sein, sondern ein Verteidiger, nichts mehr in Frage zu stellen, sondern Fragen auszuräumen, Fragesteller irgendwie einzuwickeln oder Fragen gar nicht mehr zuzulassen? Aber er war nicht nur ein Schönredner, der Phrasendrechsler des Regierungschefs. Immer wieder gingen doch auch seine Aggressionen mit ihm durch. Zum Beispiel der Fall Manai. Buchstäblich ein Fall, der tiefe Fall des Etrid Manai. Dieser war Innenpolitikredakteur des staatlichen Fernsehens, der nach Ismails Meinung seine Bedeutung und Wirksamkeit maßlos überschätzte, aber doch eine lästige Zecke war. Ismail war sich völlig sicher, dass er auf der Gehaltsliste der Opposition stand, und zwar der Demokratischen Partei, von Ismail immer nur die sogenannten Demokraten genannt. Intern nannte er Manai das korrupte Schwein am Trog der sogenannten Demokraten. Da kam ein Pressegespräch, bei dem Etrid Manai immer wieder mit seinen Fragen und Nachfragen in einem wunden Punkt des ZK herumstocherte, mit keiner Floskel befriedigt, mit keiner schönen Phrase besänftigt. Eine Wunde, die, so dachte Ismail, nur deshalb existierte, weil solche korrupten Schweine wie Etrid Manai sie einfach behaupteten. Und dann, wenn sie als Behauptete scheinbar zum Faktum geworden war, mit all ihren Mitteln Salz hineinstreuten, bis sie sagen konnten, seht ihr den Eiter? Da kam es zu der Situation, da wollte Ismail nicht mehr Verteidiger, nicht mehr Palastsprecher sein, da wurde er zum Angreifer, zum Blutrichter. Die scharf fokussierte Aggression, mit der Ismail die Ehre von Etrid Manai abschnitt, ihn mit vielfältigen, teils erfundenen, teils auf Gerüchten basierenden Beweisen seiner Korruptheit konfrontierte, erregte die öffentliche Meinung. Und sie wirkte. Denn diese Regierung war mit dem Versprechen angetreten, Korruption in jeder Form und in jedem Bereich zu bekämpfen. Das war es, was von ihr erwartet wurde. und dass einer, der noch unter der vorigen Regierung beim Staatsfunk untergekommen war, den Job jemandem zu verdanken hatte, dem er nun... Genug, das verstanden alle, die sich benachteiligt fühlten. Die Hoffnungen hatten aber wenig Chancen. Das erregte alle, denen jeder Sündenbock recht war. Und damit hatte Ismailani genial gespielt und er sorgte dafür, dass Etrid Manay entlassen wurde.